Falcons und der Coaching-Staff komplett versagt. Weil am Ende des Tages geht es immer darum im Football, wenn es gerade Money Downs und wenn es drauf ankommt. Und Martin, du weißt es genauso wie ich, es ist nie Plays. Denk immer an, es ist Players. Wenn es dann zählt und die Third Downs und die Money Downs sind, denk als Coach darüber nach, dass dein bester Spieler den Ball kriegt und nicht, dass dein bester Spielzug gespielt wird. Ja, das ist immer so ganz, ganz wichtig, dass man darauf achtet. In Atlanta gibt es diese Erkenntnis nicht.
Also ich mag den Mike Vrabel. Der ist so ein Coach, der wirklich das Herz auf den Platz legt und sagt, Leute, kommt, folgt mir, wir machen das. Und der ist so präsent und ich finde es toll. Da habe ich wirklich dran geglaubt von Anfang an, dass der auf alle Fälle was verändert, zum Positiven verändert bei den Patriots, dass es jetzt plötzlich so gut wird.
Ohne O-Line geht da gar nichts und das ist schon echt beeindruckend, was da für Gaps sind. Der Taylor, da kannst du ja einen MAN-Truck durchfahren. Ja, also das ist teilweise echt nicht mehr witzig.
Footballerei hautnah. Der deutsche NFL Deep Talk.
Moin, moin, servus, gute Konnichiwa, alle miteinander. Hier ist eine neue Folge der Footballerei hautnah. Wieder am Start, Coach Schuan.
Hey, Schuh. Hey, grüß euch alle. Da sind wir wieder. Wieder eine Woche um.
Ja.
Wie gesagt, Mike Florio sagt immer, ein Tag näher zum Grab. Hä?
Und eine hoffentlich etwas positive Einstellung zum Leben hat Martin. Ey.
Ja, also ich denke da noch nicht dran. Ich will da gar nicht dran denken.
Ja, und ich bin euer Ersatz, Daniel. Der Stolle ist heute wieder am Start. Springt hier ein. Wir flattern natürlich wieder durch den Spieltag, was wir gesehen haben oder was uns beschäftigt. Aber ganz kurz, ich kann ja nass, bevor wir über die NFL reden, müssen wir natürlich gucken. Am Wochenende gab es ja auch auf nationaler, / internationaler, europäischer Ebene Football. Zum einen hatten wir Europameisterschaft, leider eine doch recht deutliche Niederlage für die deutsche Nationalmannschaft gegen Österreich. Natürlich, wenn wir hier österreichische Zuhörer und Zuschauer haben, wir freuen uns für Österreich. Ich kenne viele Ösis. Schuhan ist ja quasi Wahltiroler. Der kennt auch in der Nationalmannschaft den einen oder anderen,
glaube ich. Beide, ich kenne beide.
Bei beiden Teams, genau. Zwei Herzen in der Brust sozusagen. Genau, und du, Martin, du warst auch aktiv am Wochenende im Nachwuchsbereich. Und das deutlich erfolgreicher, glaube ich, als es leider den deutschen Herren vergönnt war.
Ja, sah so aus am Ende. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe mir es nicht angesehen, weil ich hatte zu tun mit dem Jugendländerturnier. Aber Mann, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, wieder diese vielen jungen Spieler zu sehen, die sich da mühen und ihr Können zeigen. Das ist einfach toll, auf der Ebene das alles zu sehen. Und das ist die Zukunft. Das sind die, die wir in 5, 6 Jahren in den großen Teams sehen. Die sind alle da bei diesem Jugendländerturnier. Ich habe das auch viel zu spät für mich erfasst, dass dieses Event eigentlich viel zu wenig wertgeschätzt wird. Da müssten normalerweise ja alle Coaches sein, die Talente suchen und Talente sehen wollen, denn da sind sie.
Schwierig, wenn gleichzeitig ein Nationalmannschaftsspiel
scheduled ist. Ja, da muss man vielleicht am Timing ein bisschen arbeiten, ne? Das ist klar.
Ja, aber das entschuldigt vielleicht auch, dass du, Martin, jetzt nicht jedes NFL-Spiel über das Wochenende dir hast reinziehen können. Es sei dir verziehen, zumindest von mir. Ich weiß nicht, die Community ist da vielleicht viel härter, das weiß ich nicht.
Das weiß ich auch nicht, ne? Aber die Bahrain Warriors haben gewonnen. Wir haben das Jugendländerturnier gewonnen und zwar back-to-back. Und das war für uns eine ganz, ganz große und für die jungen Spieler ganz wichtige Aktion. Da bauen die sie drauf auf. Die sehen, dass sie mit Leistung Erfolg erzielen. War ein tolles Turnier für die Spieler, für den Verband und ich denke auch für den AFVD.
Aber gut zu hören. Sehr gut zu hören. So, dann gehen wir wieder zur NFL, denn das ist ja am Ende für jeden zumindest der Traum und vielleicht auch für den einen oder anderen das Ziel, da mal hinzukommen. Auch da hatten wir am Wochenende ja wieder jede Menge Action. Bevor wir einmal hier durchgehen durch die Ergebnisse und so weiter und so fort und natürlich unsere Spiele haben, schmeiße ich einmal die Frage der Woche vorneweg rein. In etwas mehr als einer Woche oder ziemlich genau einer Woche haben wir die Trade Deadline. Ich bin ja ein totaler Fan von Trades. Das sind natürlich andere Sportarten, sage ich jetzt mal, Baseball, Eishockey, Basketball, wo meistens deutlich viel mehr passiert. Aber auch die NFL hatte in den letzten Jahren immer mal wieder so What-Momente. Habt ihr denn ein Team, wo ihr sagt, ich glaube, die werden definitiv doch auf Spielersuche gehen, um in den Playoffs zu kommen? oder beziehungsweise dann vielleicht für einen Long Run, weil sie sagen, da fehlt noch irgendwas, Schuhe, hast du irgendeine Mannschaft, wo du sagst, ich glaube, die, das wäre geil oder die könnten es gebrauchen.
Ja, also wenn es die Falcons ernsthaft meinen und nach dem letzten Wochenende bezweifle ich das so ein bisschen, könnten die natürlich jemand sein, der da nochmal shoppen geht, weil die haben sicherlich sehr, sehr viel mehr Ziele gehabt als das, was sie jetzt im Moment darbieten, und gegen eine echt schlechte Dolphins-Mannschaft zu verlieren, ist echt eine Frechheit eigentlich. Ansonsten bin ich mir nicht sicher, ja, vielleicht die Bills nochmal einen Push machen. Ed Oliver, wissen wir nicht, was mit dem Defensive Tackle ist. Und dann muss man mal sehen, da sind ein paar Ausfälle, aber die sind alle ziemlich geschunden, die Mannschaften. Das geht halt hauptsächlich um die Mannschaften, die vielleicht noch einen realistischen Schuss auf die Playoffs haben, und das sind immer für mich die Bills. Aber geschunden sind die alle. Also da muss man sehen, da verschließt sich mir so ein bisschen die Salary Cap bei den Teams. Da habe ich jetzt nicht die Übersicht, wer da jetzt noch ein bisschen Luft hatte oder hätte oder schieben kann aufs nächste Jahr. Das weiß ich nicht, aber das sind welche Buccaneers sicherlich. Da könnte man nochmal, ja, keine Ahnung, das ist eine schwierige Frage, aber es gibt sicherlich welche, die da sehr ambitioniert noch sind. Ich bezweifle, dass die Cowboys so etwas machen. Das sind ja, Jerry Jones wird einen Teufel tun, aber ja, Steelers, die wollen sicherlich nochmal vielleicht in der Defense, das war ja nicht so dolle gegen die Packers dieses Wochenende. Ja, da gibt es einige Möglichkeiten, vielleicht noch ein bisschen sich zu verstärken, aber ob das jetzt, also Steelers sind zum Beispiel welche, da kann ich mir fast nicht vorstellen, weil die sowas eigentlich nicht machen.
Oh. Denkt ihr, also ist jetzt die Frage, drängt sich bei mir auf, glaubt ihr denn, dass die Teams da sich schon vorher Rücklagen schaffen dafür, dass sie sagen, dass da machen wir Rücklagen, weil es sind ja alles Profis, auch die Businessleute. Auf der anderen Seite hältst du natürlich Geld zurück, um dir den Kader optimal aufzubauen. Fände ich jetzt eine spannende Erkenntnis, mal rauszufinden, welche Teams da wie agieren, ob es da einen Betriebswirt gibt. Also ich denke da deswegen dran, weil ich ein Bild in der Zeitung gesehen habe. Ja, nee, weil ich ein Bild in der Zeitung gesehen habe, wie die Colts-Ownerin an der Sideline steht und Notizen macht. Und das fand ich, werden ja andere auch machen. Bei ihr ist es halt ganz, ganz hoch gehypt und sie steht jetzt im Mittelpunkt, werden ja andere auch machen. Und da einfach mal so die Überlegung, wie fängst du so eine Saison an dann? Sagst du, hey, all in, wir brauchen eine Mannschaft, die top ist, mit dem Wissen, dass dir das zerbrechen kann, wenn die Schlüsselspieler rausfallen und dann aber das Portemonnaie leer ist? Oder glaubt ihr, die gehen da rein und sagen, naja, wir geben das aus und das und dann muss es klappen. Und wenn wir irgendein Problem haben, dann haben wir nochmal eine Schatulle, die graben wir dann vor und holen nochmal einen Goldbarren raus.
Naja gut, ich glaub, die wenigsten gehen ja jetzt komplett so auf quasi auf der letzten Rille in die Saison. Ja, da ist ja oft dann doch noch ein Euro übrig. Mhm. Ich denke aber, dass es schon Teams gibt, die da mittlerweile zumindest sich diese Option lassen. Also wenn ich so an die NFL selbst noch vor 5 Jahren denke, ich glaube, da waren so Trades in der Saison, das war doch kaum ein Thema. Und jetzt sehen wir immer wieder, also ich finde gerade so die perfekten Beispiele sind die Rams oder die Eagles, die da auch immer sehr aggressiv reingehen, sehr all-in eingehen. Was haben die Rams sich alles verballert an Draftpicks, für den Moment gemacht zu sein? Ja, also das sind so auch zwei Teams, die ich mir immer vorstellen kann, jedes Jahr wieder.
Ja, Howie Roseman von Eagles ist ja bekannt dafür.
Absolut. Dass er der auch die GM. Bills finde ich tatsächlich einen guten Punkt. Vielleicht mal einen Wide Receiver noch holen. Aber ja, generell glaube ich schon, dass eben manche Teams definitiv schauen, dass da immer noch ein kleines Puffer ist, falls sie wirklich jetzt, wirklich einen ganz großen Deal brauchen. Ich glaube, für so einen, sag ich jetzt mal, durchschnittlichen NFL-Spieler, da ist, glaube ich, immer noch Platz. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, die Packers wollen jetzt Micah Parsons auch ganz schnell wieder los. Nein, wird nicht passieren. Aber ja, das ist tatsächlich ein spannender Punkt. Und ob sich das vielleicht in der NFL generell so ein bisschen so entwickelt hin.
Ja. Genau, die haben sicherlich auch zu Beginn der Saison, wenn sie mal Verträge restructured haben und so, das ist ja alles dafür da, dass du ein bisschen Salary Cap generierst. Und das ist sicherlich, Martin, schon Monate vorher alles einkalkuliert. Und natürlich gibt es diesen Second Wind, Second Push, wo man vielleicht nochmal jemanden holen will. Aber das ist natürlich auch eine teure Angelegenheit manchmal. Und dann eben, da reden wir ja mal darüber, jetzt sind sie an einem Punkt, wo sie die Jungs von der Straße sein und so. Das sind ja so diese Storys, die wir immer haben. Ja. Und Ja, aber es ist legitim und manche Teams kommen gar nicht über die Runden, wenn sie das nicht machen können. Von daher ist das ein guter Punkt und ein wichtiges Datum innerhalb des NFL-Schedules.
Ja, denke ich auch, ja. Ich denke auch, dass sie für diese Jungs von der Straße, die Free Agents, die haben jetzt wahrscheinlich, da laufen die Träne heiß, ne? Da wird jetzt andauernd telefoniert, wen kann man noch holen, was geht da, die meine ich gar nicht, sondern ich meine schon auch wirklich Megatrades, ne? Wo du dann sagst, wow, der kostet jetzt aber nochmal echt ein paar Millionen, um so jemanden zu kriegen. Ja, das finde ich eben spannend, wie man das handelt in der Vorbereitung schon.
Ja, absolut. Ich finde es auch generell ein spannendes Thema, weil das in anderen Sportligen gibt es ja dann tatsächlich wirklich so einen Ausverkauf zur Trade-Deadline teilweise, ja, um wieder neu anzufangen. Das ist ja in der NFL nicht so, aber trotzdem sehen wir immer mehr Moves zum Trades immer häufiger. Ja. Insofern glaube ich auch, dass das durchaus interessant wird. Und natürlich ist uns ja allen völlig klar, wer den Super Bowl gewinnen will, der muss jetzt auch für Shedeur Sanders traden. Das ist ja völlig klar.
Der muss Gas geben, ne?
Ja, das Thema, das wird man nie los. So, aber dann lasst uns doch mal auf die aktuellen Geschehnisse durchgehen. Ich ratter wieder einmal hier durch die Ergebnisse vom Wochenende. Wir haben natürlich schon angefangen mit dem Thursday Night Game. Ziemlich klare Sache, die Chargers putzen die Vikings 37-10 weg. Dann, Sean hat schon angesprochen, die Dolphins mit 34-10 gegen die Falcons, was, glaube ich, jetzt die wenigsten so erwartet haben.
Da komme ich auf den Schuh an zurück, ne? Die Fachmänner tippen, die Fachleute tippen. Alter, das gibt's ja gar nicht.
Ja, dann haben wir die Ravens, die dringend gewinnen mussten, um irgendwie doch noch am Leben zu bleiben. Sie haben es getan, 30-16 gegen die Bears. Die Bengals gegen die Jets, das war wahrscheinlich das unterhaltsamste Spiel des Wochenendes, 38-39. Mhm. Panthers, Bills, das war vielleicht das einseitigste Spiel des Wochenendes. 9-40. Die Texans schlagen die 49ers 26-15. Die Patriots schlagen die Browns am Ende auch sehr deutlich. 32-13. Trotz eines, ja, Sahnetags mal wieder von Myles Garrett. Die Eagles nehmen Revanche an den Giants. 38-20. Ziemlich deutlich. Die Buccaneers hatten wenig Probleme mit den Saints. 23-3. Die Colts marschieren weiter. Wer hätte es gedacht? 38-14 gegen die Titans. Die Broncos 44-24 gegen die Cowboys und die Steelers unterliegen zu Hause. 25-35 gegen die Packers. Gab es denn für euch so ein Ergebnis, wo ihr sagt, ui, damit hatte ich nicht gerechnet?
Ich hatte mir gedacht, dass die Jets untergehen, obwohl ich da dann total überfahren wurde. Siehst du, tote leben länger, aber am Ende des Tages war Justin Fields, der sagte, dass er zu Gott gebetet hat und ihm geholfen hat dabei. Und das war dann sozusagen so der Tenor am Ende des Spiels. Da war viel Glück dabei von oben und Gratulation an die Jets-Fans. Aber das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Ich war ein bisschen überrascht auch, dass die Texans die 49ers so schlagen, weil die Texans Offense ist ja eine Katastrophe eigentlich. Und da war so mein größter, wo ich getippt habe auf die Texans. Aber am Ende des Tages war ich mir natürlich nicht sicher, dass das klappt. Ich habe gedacht, die 49ers sind eben echt geschunden als Team mit den ganzen Verletzungen. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Also die waren dann eben nicht fähig, dagegen zu halten, richtig, war. Am Ende des Tages waren die Texans in der Defense gut ausgesehen. Und da waren ein paar gute, echte Defense-Leistungen diese Woche. Ja, ansonsten war Saints Buccaneers ist nicht so klar gewesen, wie du gesagt hast, Stolle. Da war die Saints haben schon gegengehalten. Ich fand auch in der Defense, die haben da Goal-Line-Stance gehabt und ich glaube, die Bucks brauchten 7-mal oder 8-mal an der 1-Yard-Line, um den Ball reinzukriegen, unterstützt durch Flaggen. Also das war schon eine zickige Truppe, die Saints. Es war nur so, dass die Bucks eben am Ende qualitativ einfach den besseren Quarterback und ja, besser gespielt haben. Giants fand ich schade. Jetzt ist da dieses Duo, Scadaboo und wie heißt er nochmal, der Quarterback? Ja, dass die beiden jetzt auseinanderbrechen, weil der Scadaboo sich ja das Bein gebrochen oder dislocated hat, den Fuß. Das war natürlich eine ugly injury, aber das ist nun mal das Spiel. Meine Mama hat immer gesagt, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und das ist nun mal so. Ja, und das ist die dunkle Seite dieses Spiels, aber der wird auch wieder auf die Beine kommen. Aber das hat der, da ist die Luft aus dem Spiel dann raus gewesen. Du hast gemerkt, dass es gar keinem im Stadion geschmeckt hat, inklusive Gegenteam. Also der Gegner war auch in dem Moment, die Eagles waren da auch nicht gerade amused über diese Situation. Aber ja, das war so. Texans, 49ers war sehr überrascht und Jets.
Martin, hast du auch ein Spiel?
Mir ging's mit den Dolphins so. Ne? Also ich hätte das nicht erwartet, dass die Dolphins die Falcons schlagen. Also zu keiner Zeit. Falcons hatten meiner Meinung nach eigentlich ganz gut gespielt die letzten Wochen. Also auch wenn sie immer wieder mal verloren haben. Aber stabiler fand ich die. Also viel stabiler. Und ich glaubte, dass die Dolphins ziemlich durch sind, dass die Trainer die Mannschaft verloren haben. Ne? Da hatten wir ja schon drüber gesprochen mit nicht pünktlich zum Meeting und all diese Dinge. Und ich dachte, dass die einfach durch sind. Aber es ist schön zu sehen, dass auch diese Teams dann sich wieder zusammenraufen oder der Gegner sie zu leicht nimmt, denken, ja, das kriegen wir schon, da fahren wir hin und da haben wir ein paar Adjustments getroffen, aber wir spielen das Ding schon. Plötzlich stehen die auf und geben Gas. Und das ist alles schön im Sport und es ist toll, dass es passiert. Aber damit gerechnet hätte ich nicht.
Ja, und ist der Head Coach jetzt Raheem Morris, ist er das von den Falcons?
Ja, ja.
Er wirkte in seinem Interview aber nicht besonders... Also eine Antwort hatte der nicht darauf. Der war sehr ehrlich und meinte, outcoached, outplayed. Und er meinte auch, dass es sehr bedenklich war, dass seine Mannschaft an diesem Tag so untergegangen ist, weil er weiß, gegen wen er da gespielt hat. Und dass sie mit Rücken an der Wand stehen, die Dolphins. Und man muss den Dolphins Hut ab, die Mannschaft. Also wenn Leute immer sagen, und ich hab mich da ja eingereiht, ja, der Headcoach hat die Mannschaft verloren und so. Vielleicht braucht die Mannschaft den Headcoach gar nicht. Also die müssen da einen Haufen Baller in Miami haben, die einfach spielen wollen und das Spiel, die Mannschaft zusammenhalten. Da bedarf es in Miami garantiert nicht den Headcoach, um diese Mannschaft zu motivieren. Das ist mein Eindruck, weil die sehr spielfreudig waren. Und A-Chain hat da wieder richtig gerockt und ich fand, das war schon ganz gut. Und nochmal, die haben eben eine Ansammlung von echten Speedstern in dieser Dolphins-Mannschaft. Wenn sie die wirklich dann mal spielen lassen und die einsetzen und die mal eine Chance kriegen, ein bisschen Space zu haben, und die kamen zugute, dass die Falcons eben auch irgendwie nie ein Mittel hatten, diese Leute in Schach zu halten, dann sind die natürlich so gefährlich, die Dolphins in ihrer Art, dass sie auch dann so einen Haufen Punkte machen. Also ich war da schon... Also man darf die nur nicht machen lassen. Das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was dir passieren kann. Dann machen die 34 Punkte und dann ist da auch ganz schnell zappenduster, 17-3 Halbzeit. Da war dann eigentlich schon fast vorbei, weil ein Lebenszeichen, kennt ihr dieses Meme, wo so eine Figur ist mit einem Stock? Do something. So ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass da bei den Falcons, die haben 3 Punkte gemacht in 3 Quartern und einen Touchdown im vierten.
Ja, es war für mich hart, weil ich tatsächlich Kirk Cousins aufgestellt hatte in meinem Fantasy-Team. Weil all meine anderen gerade verletzt sind oder Bye-Week hatten, dachte ich, das ist doch genau der richtige Gegner, um solide Partie hinzulegen. Keine Sauerei.
Ja, aber das Schöne ist ja, das ist Sport.
Er hat keine Interception geworfen. Alles gut.
Aber das ist Schöne am Sport. Ne? Es ist doch toll, dass es sowas gibt. Ne? Und wie der Schuhan sagt, ne? Wenn die Mannschaft jetzt sagt und sich entscheidet, sie wollen spielen, dann sind die Miami Dolphins immer noch gefährlich. Dann werden die auch dem einen oder anderen nochmal ein Bein stellen. Ich glaube nicht, dass sie noch in die Playoffs kommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber sie können den einen oder anderen noch richtig ärgern. Und ich denke, alle anderen Trainer wissen jetzt, wir müssen uns vorbereiten. Ne? Das ist keine Freifahrt. Das ist keine Fahrt nach Miami und dann gehen wir ein bisschen an den Strand und gucken ein bisschen in die Sonne und dann spielen wir kurz Football, sondern jeder weiß, wenn die ihr Spiel finden, ne, dann kann es eng werden. Ne?
Da gab es einen statistischen Wert und ich glaube, die Falcons auch selber haben viel damit zu tun gehabt, dass sie so verloren haben. Weil wenn du einen Bijan Robinson im Kader hast und ich hatte dann in der Übertragung eine Statsline gesehen, ich weiß nicht bis ab wann das war, erste Hälfte oder ersten zwei Quarter oder erste, keine Ahnung, auf jeden Fall war da Rushing Yards für Atlanta 1 Yard zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel und das waren am Ende hatten sie 45 Yards Rushing. Und du hast aber einen Robinson, Bijan Robinson, einer der besten Running Backs nach meinem Empfinden in der NFL. Und der hatte dann 9 Carries für 25 Yards. Also wenn dein Spiel nicht auf deinem besten Athleten, ja, also Kyle Pitts Senior, ja, ist der beste Receiver in diesem Spiel gewesen. Kyle Pitts ist ein Wash. Der ist für mich nie das gewesen, was alle immer gesagt haben. Also dein bester Spieler ist der Running Back und der berührt den Ball 9 Mal. Ja? da ist natürlich 3 Catches für 23 Yards. Also das, wenn du da finde ich, haben die Falcons und der Coaching-Staff komplett versagt. Weil am Ende des Tages geht es immer darum im Football, wenn es gerade Money Downs und wenn es drauf ankommt, und Martin, du weißt es genauso wie ich, es ist nie Plays. Denk immer an, es ist Players. Wenn es dann zählt und die Third Downs und die Money Downs sind, denk als Coach darüber nach, dass dein bester Spieler den Ball kriegt und nicht, dass dein bester Spielzug gespielt wird. Ja, das ist immer so ganz, ganz wichtig, dass man darauf achtet. In Atlanta gibt es diese Erkenntnis nicht.
Ja. Also 9 Carries für 25 Yards spricht nicht für die Offense-Line. Das ist irgendwie,
2,8 Average ist ein Joke. Da kannst du ihm, brauchst du den Ball auch nicht geben. Dann werf ihm den Ball zu. Okay. Nein, das ist aber auch für mich kein Commitment zum Run. Ja, das ist ja. Der Typ muss 15 Mal den Ball kriegen, wenn nicht mehr. Ja, let's go. Irgendwann bricht er ein für 40 oder so und dann sieht das schon ganz anders aus. Du musst eben doch dran glauben. Das sieht so aus wie Stochern im Tümpel mit im See, so ein bisschen stochern und dann, krieg keinen Fisch und dann verhungern. Robinson Crusoe.
Anderen See suchen, ne? Ich gehe mal suchen einen anderen See.
Ja, ich gehe mal suchen einen anderen See. Oder ich schieße jetzt mal mit Flitzebogen auf ein paar Vögel. Das wird auch nicht funktionieren. Na, auf jeden Fall ist das schon sicherlich eine Zuarbeit der Falcons und des Trainerstabs. Und deswegen, Raheem Morris weint im Interview. Hat er mir ein bisschen leid getan. Aber hey, der ist ja jetzt nicht so, als wenn er eine Antwort hat.
Wunderbar. Ja, meine Überraschung war vielleicht nicht, dass die Patriots gewonnen haben, sondern wie hoch sie tatsächlich gegen diese Defense gewonnen haben. Und einmal mehr fragt man sich, A, wie gut ist Drake May? B, wie gut ist auch Mike Vrabel? Und was haben sich die Titans dabei gedacht, ihn gehen zu lassen? Wahnsinn. Also, dass die Patriots Nummer 1 in der AFC East sind, das, glaube ich, hätte niemand auch mal ansatzweise von uns erwartet.
Ja,
nicht auch mit dem Kader. Also,
naja, der Mateur war da schon so ein bisschen dran. Ne?
Ein bisschen war ich dran, so ein bisschen habe ich schon geglaubt.
Das stimmt schon.
Also eins nicht, aber ich mag den Mike Vrabel. Das ist so ein Coach, der wirklich das Herz auf den Platz legt und sagt, Leute, kommt, folgt mir, wir machen das, und ist, also der ist so präsent und ich finde es toll, ich finde es sagenhaft, und da habe ich wirklich dran geglaubt von Anfang an, dass der auf alle Fälle was verändert und das zum Positiven verändert bei den Patriots. Dass es jetzt plötzlich so gut wird, gut die Browns, aber 32 Punkte hätte ich auch nicht gedacht, gebe ich ehrlich zu, war ich auch überrascht. Ja,
die Defense auch nicht, weil da hätte man nicht geglaubt. Aber weißt du, ich finde auch, dass bei den Patriots, die haben so ein Gewinner-Gen, und du musst, und der Vrabel ist so ein Typ, der ist eben, der hat eben Ahnung, wie man eine Mannschaft führt. Da geht es nicht um X und O's und Strategie und so, überhaupt nicht. Der Typ kann eine Mannschaft führen. Das hat er bei den Titans auch schon gemacht. Und ich habe es heute nicht verstanden, warum man den gehen lässt. Aber gut, den Preis bezahlen sie jetzt gerade dafür. Aber ich denke mal, die Patriots haben einfach da einen Glücksgriff mit ihm gemacht. Oder nicht mal. Man wusste, dass der gut ist. Und ich glaube, seine Stärke ist, dass er einfach die Mannschaft führt anständig. Ja. Und die Patriots, das Umfeld ist ja nun ein Gewinnerumfeld, die sind ja, da bedarf nicht viel. He cares about people, ne?
Das ist so ein Typ, he cares about people. Ich glaube, dass der weiß, was seine Spieler machen, was sie tun, was ihnen wichtig ist, und das auch ausspricht, artikuliert. Und das hat mir von Anfang an schon in der Vorbereitung, in den Camps, fand ich das bezeichnend für ihn, wie er da agierte. Diese Energie, die er darüber gebracht hat. Und er hat dieses Gewinnergehen einfach wieder rausgelockt. Ne? Hm. Und das, ja.
Hatte der nicht auch jemanden gebencht im Spiel, wo dann in der Aftergame-Press-Conference haben sie ihn gefragt, da hat er gesagt, naja, wenn jemand eben der Teamgefüge stört und nicht, es dem Team nicht gut tut, dass die Person da ist auf dem Feld,
dann muss er eine Entscheidung treffen, hat er gesagt.
Sein Job ist eben, das Team, das Beste fürs Team zu machen. Fand ich gut. Hat er einfach gesagt, es wurde ihm keine Alternative gegeben. Also wird er immer sich fürs Team entscheiden und was ist gut für die Patriots. Das fand ich eine tolle Aussage. Ist nämlich eine Sache, die absolut d'accord geht mit den Dingen, an die ich auch glaube. Und das fand ich ganz super, dass er sagt, das Big Picture und das große Ganze ist wichtiger als jede einzelne Person, inklusive er selber. Und das ist genau da, wonach ich lebe. Und das sieht man dann, und wenn man da authentisch ist, dann hast du eine Mannschaft, die funktioniert.
Dann kommen gute Sachen raus, ja?
Ja. Jo, apropos gute Sachen, fand ich jetzt Packers-Fan heute Nacht natürlich. Das Spiel, was wir in den Fokus nehmen wollen, das Sunday Night Game. Die Packers gewinnen in Pittsburgh 35-25. Aaron Rodgers das erste Mal gegen die Packers wieder, gegen seine alten Kameraden. Das Duell Rodgers gegen Love und so weiter und so fort. Wie habt ihr es erlebt? Schuan, wie hast du das Spiel erlebt? Was hat dir gefallen?
16-7 Halbzeitführung, ha? Pittsburgh. Das ist so, wie dann im Endeffekt dann aussieht jetzt am Ende. Das waren 21 Punkte dann im vierten Quarter von Green Bay. Aber Jordan Love ist angekommen. Also dadurch, dass man so wenig diskutiert über ihn und er einfach auch abliefert. Sie sind ja jetzt 5-1-1 und sie sind ja still und heimlich, also bei mir, sind die so ein bisschen angesneakt so von hinten und haben mich so ein bisschen überrascht. Die haben eine gute Saison und Jordan Love ist der Quarterback. Und ich finde, dass der, dadurch, dass du so wenig von ihm hörst, finde ich das echt super, dass der 360 Yards am Haufen und 3 Touchdowns, das ist natürlich schon knuffig. Der ist angekommen. Der geht langsam aus dem Schatten von seinen Mentoren, wenn man sie so nennen will, oder Vorgängern, tritt da langsam raus. Einen hat er jetzt abgewatscht. Und ich finde mal, das ist Aaron Rodgers, aber es ist trotzdem immer noch Aaron Rodgers, macht das gut für sein Alter. Und die sind 4-3, die Steelers. Er hat 24 von 36, 219 Yards. Beide haben sich schadlos mit Interception gehalten. Also da siehst du, dass es ein klasse Spiel war vom QB-Playing. Aber nochmal, das war ein Spiel, was eben zur Halbzeit und dann nicht unbedingt man hätte denken können, dass das jetzt so eine Angelegenheit wird mit 10 Punkten Unterschied am Ende. Und da bedurfte es so einen kleinen Hauruck im vierten Quarter. 21-6 hat Green Bay im vierten Quarter gewonnen. Und das macht dann im Endeffekt den Unterschied. Ansonsten ist eben doch diese Monster-Passing-Day für Jordan Love, spielt eine Riesenrolle. Wie gesagt, ich habe die Highlights gesehen, da kriegst du nicht so ein Gefühl für das Momentum eines Spiels. Du kriegst nicht dieses Up-and-Down eines Spiels. Sind leider zu viele Spiele am Wochenende, aber das war eben, wenn man sich so die Statsline anschaut, die Highlights anschaut, dann war das sicherlich ein Spiel, wo man sagt, okay, ja, das ist eine gute Sache. Green Bay zweimal gefummelt, selber nochmal recovered. Das ist auch ganz gut, dass da nichts lost wurde. Ja, das ist so mein Take, dass die Jordan Love ist die Story für mich, dass der ganz klammheimlich da sich zu einem Top Quarterback in der NFL entwickelt hat. Und ich messe da immer an der Kritik, die Leute eben üben an Leuten. Und bei ihm hört man fast gar nichts mehr.
Ist durch, ja. Ja, ich muss auch sagen, also beeindruckend für mich, Jordan Love, 360 Yards gepasst. Ne? Das ist natürlich, wenn du es vergleichst, im Lauf, glaube ich, sind sie ziemlich ähnlich gewesen, die beiden Mannschaften. Haben beide so circa 100 Yards erlaufen, aber im Pass einen riesigen Unterschied. Also da zeigt er echt eine Klasse. Vor allem, wenn du eben so eine Verteidigung wie die Steelers auseinandernehmen kannst im Pass, dann hast du schon echt Klasse und weißt, wo deine Receiver sind. Also das hat funktioniert, das war ein Gefüge. Witzig finde ich es auch mit den 21 Punkten im vierten Quarter. Da spielst du ja dann schon ein bisschen Hurry-up, da muss es alles schneller gehen. Du versuchst da schneller das Feld zu überbrücken und offensichtlich unter Druck arbeiten die besser. Also an dem Tag haben sie zumindest unter Druck wesentlich besser gearbeitet. Vielleicht, weil dann die Entscheidungen leichter werden und schneller werden. Dann hast du nicht mehr Zeit, mach mal meinen Read, mal Progression, geh mal ersten, zweiten, dritten, sondern du suchst einen Read, der ist da, bumm, zack, weg und wieder aufstellen und weiter. Und vielleicht war das einfach das, was ihm liegt, dem Jordan Love. Und ich finde es beeindruckend. 360 Yards,
ja,
und Pass gegen die Steelers, das ist schon eine Ecke, ne?
Ja, und Tucker Kraft ist sicherlich auch ein Thema. Weil ja, für diesen Tag, ja, als Tight End, ja, Leading Receiver sein.
Und
da durch sein, ne? Coming Out, 143 ja, Yards als Tight End ist schon gar nicht so schlecht, 2 Touchdowns. Wenn du weißt, dass er vorher so das Beste, was er hatte, waren 58 Yards im Spiel, dann ja, sind 143 ein Monstertag für ihn. Und das muss man schon sagen, ich glaube, Watson war der Zweitbeste, Christian Watson mit 85 Yards. Aber das sind eben die Dinge. Tight Ends sind so die in der Twilight Zone sich bewegen, sneaken immer mal raus, haben ja ein ganz ansehnliches Play Calling, die Green Bay Packers. Und wenn du einen tollen Quarterback hast, kannst du das natürlich auch. Und dann wird eben mal so ein Tight End League gespielt. Da werden dann eben Sachen gespielt, die eben da funktionieren. Und dann scorst du an der Red Zone natürlich mit ihm. Der ist ja auch ein Riesentarget. Aber für ihn natürlich, ich weiß, dass ich gesehen habe, viele Bilder von ihm und Memes mit Kraft und Tucker Kraft und seine Familie war wohl da und das war ein toller Tag für ihn. Also das im Zusammenhang mit Jordan Love war eben an dem Tag gut genug, um eine wackelnde Defense der Steelers auch irgendwie dann am Ende, weiß nicht, warum die so eingebrochen sind.
Na, ich finde die Steelers tatsächlich, die haben mir die Woche davor schon defensiv null gefallen gegen die Bengals. Ja. Und das ist jetzt das zweite Spiel in Folge, in dem sie einfach so auch null Zugriff hatten. Also Jordan Love wurde so gut wie gar nicht berührt in dem Spiel. Und das finde ich schon ein bisschen, ist die teuerste Defense der NFL, die Steelers. Ne? Also ja. Das dann schon ein bisschen fragwürdig. Vor allen Dingen jetzt hast du, weißt du, das hast du das erste Mal seit Jahren nicht dieses, bei den Steelers gab es immer so dieses Gerede, die letzten Jahre, Quarterback, Offense, keine Punkte, bla bla bla. Jetzt hast du eine Offense, die solide jede Woche abliefert. Die ist jetzt auch nicht immer spektakulär, aber sie macht ihren Job und auf einmal kriegt sie Defense nicht mehr hin. Die Steelers haben sich da, glaube ich, mit der Niederlage keinen Gefallen getan, auch mit der Art und Weise. Zumal der Rest ihrer Division ja so vor sich hin stolpert und da aber nicht wegzukommen, wenn ich schon nicht so da. Und Jordan Love, was ich bei Jordan Love, da waren so zwei, drei Würfe dabei, weil ich sag, die machst du, wenn du richtig in der Zone bist. Ja? Da hat er 20 Completions in Folge gehabt in diesem Spiel in der zweiten Halbzeit. Das ist schon
crazy.
Okay. Das ist schon wild. 20 Completions. Ja, Christian Watson fand ich, hat mich gefreut, dass er wieder, war ja sein erstes Spiel nach dem Kreuzbandriss. Und ich finde auch mit ihm im Spiel hast du natürlich nochmal diese Dimension des tiefen Passes, ne, die Packers sonst vielleicht eher selten anbringen. Ich glaube, das ist ein Riesenplus, dass er zurück ist und diese Offense wirklich noch mehr sich verteilen kann übers Feld. Ja. Ich dachte gerade, Schuhan redet mit uns, aber er muss zu Hause was klären hier.
Beeindruckend auf alle Fälle, was da abgelaufen ist. Ja. Hätte ich auch nicht so erwartet, muss ich sagen. Also nicht in der Höhe.
Nee, das definitiv nicht. Ja. So, dann lass uns doch über den König der Woche mal reden. Wieder um unsere Stimmung rauszuhauen. Schuhan ist wieder am Start. Gib uns noch deinen Kandidaten. Ist es direkt Jordan Love oder hast du jemand anders?
Nein, ich habe Myles Garrett. Ich bin Defense Coach. Der hatte 1,000,000 Sacks. Gefühlt hat er 1,000,000 Sacks in dem Spiel gehabt. Der hat 5 Sacks. Und er war eben. Er hat das Beste für sich privat, persönlich, statistisch herausgeholt, um beim nächsten Mal wieder abzugreifen und einen fetten Deal zu kriegen, weil wir ein 5-Sack-Game hatten. Das ist natürlich schon ein Meilenstein. Und das ist für mich natürlich so eine Einzelleistung, die so special, dass ich schon denke, dass das der König der Woche ist, weil er einfach, egal ob in einem Losing-Effort seiner Mannschaft, war das trotzdem eher jemand, da hat man bestimmt viele Augenbrauen sind hoch und was ist das denn? Also der Mann war on a mission und es lag sicherlich nicht an ihm, dass dieses Spiel verloren wurde.
Martin, hast du einen
Kandidaten? Ja, ich nehme den Jordan Love. Das ist für mich beeindruckend. Ne? Also der hat wirklich, und es ist ja viel, also im letzten Jahr schon, es ist viel über ihn gesprochen worden damals. Jetzt ist es ruhig, wie der Schuhan sagt, und dann ein Spiel abzuliefern, 29 von 37, 360 und das Spiel dann vor allem im vierten Quarter nochmal so an sich zu reißen und da 21 Punkte zu machen mit einer Offense, das zeigt schon eine echte Qualität von dem Quarterback. Also auch menschlich, ne? Also auch, dass die Mannschaft steht da, die Mannschaft glaubt an das, was er tut, und da hat er echt ein Zeichen gesetzt, ne?
Ja, ich tue natürlich jetzt der Footballerei-Community keinen Gefallen, wenn ich in den zweiten Packers-Spieler reinwerfe, aber ich. Es ist Tight-End Day, National Tight-End Day gewesen, und Tucker Kraft hat einfach abgeliefert wie ein großer. Und ich glaube, er ist Platz 3 oder 2 aktuell in der NFL mit Receiving Yards oder Tight-Ends. 6 Touchdowns, glaube ich auch Nummer 1 in der NFL. Und was ich am beeindruckendsten finde, von allen Titans hat er mit Abstand die meisten Yards after Catch in der Liga, was man auch heute Nacht sehr gut gesehen hat. Diesen einen 59-Yard-Catch, wo dann einfach noch 30 Yards Spieler mitschleppt. Mhm. Ich finde, das ist diese neue Generation, diese Warren, der Rookie spielt stark, McBride, LaPorta und Tucker Kraft gehört damit zu. Ich finde, da ist gerade so ein Changing of the Guards der NFL. Travis Kelce ist halt, finde ich, mittlerweile mehr ein Decoy als noch wirklich selbst eine Waffe. Kittle leider immer wieder Verletzungen zuletzt. Und ich finde, da kommt jetzt ein Wechsel und Kraft ist einer von denen. Und deswegen, der hat mega abgeliefert.
Ja. Also da gehe ich mit dir mit, das ist echt so, ja.
Ich habe einen Pass, ich will nur einen Pass vorheben. Wenn ihr könnt, Caleb Williams von den Bears, der hat einen Pass geworfen, das war, habe ich noch nicht gesehen, unter wahnsinnigem Druck, während er gehittet wird, legt er den Ball raus also du hast gesehen, wie der Ball ging raus und du wusstest, der wirft ihn dahin, wo er sich vorstellen könnte, dass sein Receiver sein würde. Er hat nicht geworfen und den gesehen. Der hat also den Ball rausgeworfen und als der Receiver dann oder der Running Back aus dem Back, da lief so eine Rail Route außen rum, als der dann da die Seitenlinie runterlief und unter dem Ball lief, da habe ich gedacht, unglaubliche Antizipation des Quarterbacks Caleb Williams. Also da habe ich aufblitzen sehen, warum der da gedraftet wurde, wo er gedraftet wurde. Der ist natürlich ein bisschen auf verlorenen Posten gewesen an dem Tag, aber dieser Ball, den wollte ich würde es wenigstens mal erwähnen, dass das ein Ball war. Vielleicht könnt ihr euch ja nochmal das Spiel anschauen, wer Interesse hat. Dieser eine passt. Ihr werdet sehen, was ich meine, wenn ihr diese Situation dann seht. Dass das eigentlich denkst du, der Ball ist weggeworfen. Und dann weiß er aber, wo der sein sollte. Und das war einfach cool zu sehen und Big Time Play.
Cool. Wunderbar. Dann gehen wir nochmal auf ein paar Spiele ein. Als erstes Jets gegen Bengals, vielleicht gar nicht so sehr auf das Spiel. Es war natürlich very entertaining und eigentlich sahen die Bengals schon wie ein sehr sicherer Sieger aus. Und dann kam es doch nochmal anders. Ich glaube, wir freuen uns alle für Justin Fields, vor allem nach dem, was er die letzten Tage durchgemacht hat. Was mir aber aufgefallen ist, halt die ganzen letzten Tage war, wie extrem, also nachdem sich jetzt auch der Owner zu Wort gemeldet hat, wie extrem auch die Medien auf die Jets wieder einschlagen und vor allen Dingen auf die Owner und einfach ganz klar sagen, ja, wenn der Fisch so sehr am Kopf stinkt, dann wird das auch nie was werden. Da waren schon ein paar sehr deutliche Aussagen bei. Ich erinnere mich, Alex Smith, der ehemalige NFL-Quarterback, der war da sehr, sehr, sehr deutlich, was er von dem Owner hält. Wie seht ihr das? Kann sowas wirklich am Ende so einen krassen Einfluss auf das Team haben? Und sind die Jets tatsächlich, ja, so kacke, auf Deutsch gesagt?
Ich weiß es nicht. Also da sind wir zu wenig drin. Aber generell kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, natürlich gibt es immer Teams, die sind besser geführt und die sind weniger gut geführt. Hat natürlich auch was damit zu tun, ob man den Draht findet zu der Verwaltung, zu der Organisation, ob da die Chemie stimmt. Also ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und das auf die Jets direkt zu legen. Aber grundsätzlich mal ja, wenn jemand, sag's mal ganz pauschal, einfach nur Geld hat und meint, ich kaufe mir jetzt mal ein NFL-Team und führe das, dann kann das natürlich schon mal in die Hose gehen, denn wie jedes Unternehmen ist es natürlich mit ganz vielen Einzelheiten, mit ganz vielen Details gespickt. Du kannst nicht einfach hergehen, das mache ich jetzt so und da stellen wir ein paar Leute hin. Das geht ja in keinem Unternehmen, völlig egal in welcher Branche. Und wenn du mit Menschen arbeitest, ist es noch viel schwieriger, als wenn du Automaten irgendwo stehen hast. Diese NFL-Spieler sind am Ende ja, wollen die Spaß haben und wollen die glücklich sein. Und ja, das musst du halt dann hinkriegen als Organisation. Ob das jetzt bei den Jets der Fall ist oder nicht, oder ob sie einfach ein paar Leute falsch eingekauft haben. Alles möglich. Ich weiß es nicht. Da würde ich mich auch nicht gerne aus dem Fenster lehnen und da jemanden anprangern. Da bin ich zu weit weg. Aber grundsätzlich mal möglich, kann ich mir sowas schon vorstellen.
Naja, losgehen ging es ja, wie heißt er, Rudy Johnson? Oder wie heißt der?
Woody Johnson.
Ja. Woody von Johnson & Johnson. Wir haben das alle in unserer Waschküche, die Sachen von Woody. Woody ist eben einfach Botschafter in England gewesen für die USA und sollte da auch bleiben am besten. Aber er hatte nämlich die Problematik, die er angestoßen hat, war, dass er seinen eigenen Quarterback kritisiert hat öffentlich. Das war letzte Woche noch und hat dann eben da, was ihm zusteht. Er ist der Owner und er kann da sicherlich Kritik üben. Aber natürlich war die Kritik ja, kam ja nicht nur von ihm, sondern da ist Tyrod Taylor im Roster und das ist natürlich jemand, den sie dann vielleicht sehen wollen, der ja auch ein Elite-Backup ist, wie Flacco das übrigens auch war und immer noch ist. Und da hat sich natürlich der Justin Fields jetzt freigeschlagen davon und das war auch ein Hieb auf Woody und seine Äußerungen, weil die waren natürlich schon, bis auf, dass die Defense ganz okay spielen und Special Teams, hat er nichts Gutes gesehen und wenn sie kein gutes Quarterback-Play kriegen und so spielen, wie sie im Moment mit dem Quarterback spielen, wird das ein langes Jahr und wenn das so die Aussagen des Owners sind, das ist natürlich schon bitter. Ja, nichts, aber nochmal, es steht ihm zu und es sind hochbezahlte Profis. Und ich finde, so eine Sachen kann man äußern, aber natürlich intern und nicht, wenn lauter Mikrofone vor deiner Nase sind. Aber da sind, glaube ich, diese Milliardär-Owner anders geschnitzt als wir alle, oder? Wir Normalos.
Das mit Sicherheit, ja. Da haben wir, glaube ich, auch alle schon unsere Erfahrung machen dürfen mit dieser Sorte Mensch. Nein, ja. Aber ich finde, die Jets sind generell, Ich glaube, das kann man nicht von der Hand weisen. Die Jets sind einfach mal in den letzten 10 Jahren die schlechteste Franchise in der NFL. Ja, selbst die Browns waren in der Zeit auch schon mal in den Playoffs. Die Jets rutschen da regelmäßig vorbei, egal wen sie holen, als Coach, als Quarterback, hin und her. Es ist auch dieses Jahr, es ist ja nicht schön anzusehen. Ja, du hast gerade mal ein Spiel jetzt gewonnen, endlich. Also auch von Aaron Glenn hatte ich tatsächlich irgendwie ein bisschen mehr erwartet, als das, was mir die Jets gezeigt haben. Ja. Zumal die in der Defense schon, da sind ja schon gute Jungs dabei, so ist ja nicht. Also haben sie auch viel investiert in den letzten Drafts. Also ich fand die schon sehr enttäuschend. Natürlich, so eine Aussage ist hart und auch nicht, wahrscheinlich auch nicht ganz fair, weil am Ende ist es ein Teamsport, ja. Und wenn du dir einen Justin Fields, wenn das deine Antwort auf Quarterback ist, dann musst du halt auch damit leben, dass es eben nicht Patrick Mahomes ist, sondern Justin Fields, ja. Und dann ist es auch so ein bisschen so ein Prayer, dass das funktioniert, weil bisher hat es ja für ihn in der NFL leider noch nicht funktioniert. Aber ich finde, generell machen die Jets einfach seit Jahren so viel falsch und vor allen Dingen auch immer so viel öffentlich. Mhm. Das ist dann irgendwann, wenn du das über so lange Zeit machst, dann glaube ich auch, dass einfach so generell im Unternehmen die Stimmung nicht so geil ist. Und sehr schnell kommt dann, wenn wir sind lange genug im Sport alle, wir wissen sowieso, wie es ist, montags zur Arbeit zu kommen mit einer Niederlage. So, dann ist alles nur halb so cool. So, wenn es jetzt aber 7, 8 Niederlagen in Folge sind und das Jahr für Jahr, dann macht das, glaube ich, auch was mit jedem, der da irgendwie arbeitet. Nicht nur Coaches und Spieler. Insofern, man würde es den Jets wünschen, dass da mal ein bisschen Konstanz, ein bisschen Ruhe reinkommt. Aber wie gesagt, das fängt halt auch irgendwo ganz, ganz oben an. Und da scheint es nicht so rund zu laufen.
Haben wir aber auch wenig Einblick. Wissen wir nicht, wie viel sich Woody einmischt oder seine Nachkommen. Keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung, was da oben passiert. Es gibt anscheinend, und das wissen wir ja alle, einen Riesenunterschied in den Offices in der NFL. Da es gibt Franchises, die sind super organisiert. Und dann gibt es Franchises, die eben seit Jahren wie die Jets irgendein Problem haben. Aber ich würde da gar nicht den Finger raufsetzen können auf die Problematik, weil wir die gar nicht kennen. Man munkelt bei den Jaguars, dass der Sohn vom Owner sich bei den Free Agents einmischt, damit, und dann siehst du ihn noch bei Hard Knocks, wie er da, oder bei uns in der Sendung, wie er dann daneben sitzt, der dritte in der Reihe, neben dem Owner und dem Head Coach. Da fragst du dich, wer ist denn der? Der sieht aus wie ein Sockenstecker aus Neukölln. Und dann ist das aber der Sohn von dem Khan. Und ja, naja, ist so. Ich sag, wie das ist. Ihr kennt ja die Boys, ja. Und dass der dann da mitten in der Draft ganz weit da vorne ist, das ist wenig absprechend, dass er sich da einliest. Aber es ist natürlich schon bedenklich. Ja. Übrigens, die Dame von den Colts, Martin, du hast sie erwähnt, ein bisschen schade fand ich, dass niemand abgeklatscht hat mit ihr an der Seitenlinie, als sie dann irgendwie, da war eine tolle Szene und dann haben die Kameras raufgehalten und alle gingen High Five und yeah und sie stand. Und da hat sich aber niedlich gefreut. Ich fand, die wirkte da dann jetzt nicht so, wie sie alle verteufeln. Also die wirkte da ganz nett und freute sich wirklich über was immer für eine Aktion, dass der Sieg vielleicht war. Ich habe den nicht mehr im Auge. Und ich fand es dann doch blöd, dass niemand da jetzt, Freude kann man doch teilen, oder?
Ja, ich finde es auch nicht fair, Schuhan, dass sie jetzt das so in den Mittelpunkt gestellt wird. Ne? Ich bin da ich will es ja nicht sagen emanzipiert, aber wenn eine Frau einen guten Job macht, auch im Football, auch wenn es in Männerdomäne ist, und bis jetzt macht sie einen guten Job und da kann keiner rum und da verstehe ich immer die Presse nicht, warum sie dann da drauf, naja, ist jetzt eine Frau und ey, die macht ihren Job und den macht sie gut und ich fand's auch cool, ich find's cool, dass sie da stand und da ihre Notizen gemacht hat und sie macht ihre Arbeit, die hat sie von ihrem Vater übernommen. Und wenn ich das Franchise anschaue, dann muss ich einfach sagen, sie macht einen guten Job und hat eine Mannschaft, die Playoff-Kandidat ist, vielleicht sogar für einen Ticken mehr. Und dann braucht man nicht drüber reden. Ja. Dann ist es einfach ein guter Job. Schlicht und einfach.
Ja, aber wisst ihr, wie Social Media ist, dann schreiben sie natürlich unter diesen Real oder dieses Short Story, diese Shorts, dann schreiben sie drunter, niemand mag dann ihren Namen. Das ist ja nicht wahr. Ist ja einfach nur eine Momentaufnahme. Aber so sind die Social-Media-Leute, die sind diese Piraten da.
Darum gibt es ja auch die Podcasts, oder Sebastian? Darum gibt es die Podcasts. Da ist es seriöser, da ist es klarer, da gibt es keine Piraten, da wird es sachlich dargestellt.
So sieht's aus. Absolut. Kann ich nur empfehlen. Podcast. Aber dann lass uns auch die Reihenfolge hier ein bisschen ändern, wenn wir eh schon über die Colts reden. Das war natürlich ein sehr, sehr eindeutiger Sieg gegen die Titans. Aber wenn man sich jetzt einfach mal die beiden Protagonisten in der Offense anguckt, die da den Laden gerade schmeißen, Daniel Jones und Jonathan Taylor, dann werfe ich einfach mal die Frage in den Raum, haben die beiden oder zumindest einer von beiden MVP-Potenzial?
Jo. Auf alle Fälle. Mein Kandidat ist der Daniel Jones. Ich finde diese Entwicklung fantastisch, die der macht. Da haben wir ja in einer Folge drüber gesprochen, dass man den Eindruck hat, er ist angekommen, er fühlt sich wohl dort, das läuft und er spielt super auf, sehr souverän, da sind wenig Fehler, da muss nicht nachjustiert werden. Der ist meiner Meinung nach bei allen Spielen bisher sehr vorbereitet in das Spiel gegangen. Da sieht nicht aus, als würde er irgendwie jetzt da mal zaubern müssen oder so, sondern der weiß, was er tut und das ist schön anzuschauen.
Ja, sehr stark. Spielt stark. Ja. Daniel Jones und ist jetzt, glaube ich, über 2000 Yards Passing projected, 4.500 Yards am Ende des Jahres. Also, dass, wenn er das durchzieht und gesund bleibt, dann ist das ein ganz klares Thema für die MVP-Wahl. Ja. Und ich finde auch die Story super, weil wenn du weißt, dass der eigentlich schon durch war und New York ihm überhaupt nicht gut getan hat, dann ist es immer schön zu sehen. So. Und Jonathan Taylor brauchen wir nicht drüber reden. Der Typ ist ja nun echt eine Maschine. Ich gucke mal kurz mal hier bei ihm. Aber der ist jetzt nicht das erste Mal, ja, aber der ist natürlich sehr auffällig im Moment. Und ja, also 850 Yards hat er schon.
Ja,
das ist also mit 12 Touchdowns. Das sind schon echt ernsthafte Zahlen für den Running Back in der NFL. Und ja, also ich finde, ich schaue mal gerade, der hat schon echt Gas gegeben, weil er ist immer, kratzte ja, die ersten zwei war so lala und dann hat er aber ganz schön zugelegt und kratzte mal an den 100 Yards und ist über die 100 Yards. Und wenn du siehst, wie er es macht, ist ja so explosiv. Die O-Line macht ja auch einen so geilen Job bei den Colts, das muss man ganz ehrlich sagen. Also die sind ja auch die Grundlage von allem. Man darf da jetzt auch nicht immer nur an zwei Personen das aufhängen. Wir wissen alle hier im Raum, dass die O-Line, ohne O-Line geht da gar nichts. Und das ist schon echt beeindruckend, was da für Gaps sind. Der Taylor, da kannst du ja einen MAN-Truck durchfahren. Ja, also das ist teilweise echt nicht mehr witzig und gegen gute Teams. Also der ist aber auch auf dem Weg, ganz was Spezielles zu machen, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Und
ja, fängt ja jetzt schon an. Ja, das ist, glaube ich, als erster Spieler in der NFL-Geschichte 3 Spiele in Folge mit jeweils 3 Touchdowns.
Ja, schöne Nummer. Also hat es bestimmt auch verdient, den Titel. Aber ich finde, wenn wir jetzt gerade über die Colts reden, es ist schon echt, finde ich jetzt, verrückt, wie wichtig es ist, dass du von Verletzungen verschont bleibst, dass du dann einfach wirklich performen kannst. Also wenn du jetzt andere Teams anschaust, Ravens, wo dann ein Stück von der Offensive Line auseinandergebrochen ist, also wenn wir schon über die Offensive Line reden, was das ausmacht, ne? Was das einfach, wenn du deine Mannschaft so führen kannst und so spielen lassen kannst, dass die alle gesund bleiben, dann spielst du ganz vorne mit plötzlich.
Ja, das spielt natürlich eine Rolle. Auch Jonathan Taylor war die letzten Jahre immer wieder angeschlagen, immer wieder Spiele gefehlt, ne, wenn der fit ist. Was ich ganz spannend fand, ich habe da mit meinem Sohn heute drüber kurz diskutiert. Er hat gesagt, so, und jetzt stell dir mal vor, die hätten sich entschieden, Anthony Richardson ist der Starting Quarterback diese Saison. Und wir waren uns relativ schnell einig, dann würden die jetzt nicht 7-1 sein. Also der Junge war einfach nie ready, oder? Also dann wären die wahrscheinlich mit Glück 4-4.
Ist auch so. Aber Daniel Jones hat eben auch einfach sehr viel mehr Football gespielt als in Richardson.
Absolut.
Das muss man ganz ehrlich sagen und ist da auch durch eine harte Zeit in New York und da war ja nicht immer alles so schlecht und war ja nicht immer alles sein Problem. Aber ja, ich denke schon, dass das ein Riesenfaktor ist, dass sie ihren Quarterback jetzt gefunden haben. Gut für den Quarterback, gut für die Franchise. Dass Jonathan Taylor in dem Tempo, wenn der so weitermacht, kratzt er an den 1800 Yards. Dass sie nochmal ein Special Game zwischendurch haben, ist er bei 2000 Yard Rushing. Und das ist ja so diese High Watermark in der NFL. Das machen nur ganz wenige. Also, dass wir mal verstehen, was für ein Tempo er und Daniel Jones sich gerade bewegen, statistisch, wo die dann enden. Ja, Daniel Jones mit 4.500 Yards, wenn nicht fast, können auch mehr werden. Wir wissen ja immer nicht, der kann ja mal so ein Wahnsinnsspiel dazwischen haben. Und Jonathan Taylor ist jetzt projected 1800 Yards. Weil ja schon 1000 ist schon die High-Watermark für einen Running Back in der NFL. Die projizieren, dass der fast 2000 erläuft, wenn der jetzt schon 850 Yards hat. Das sind also Sachen, die wahnsinnig beeindrucken. Und Grundlage nochmal davon ist eine echt gute Defense, die eben auch Turnover kreiert, die eben auch echt zickig ist, was sie nicht seit gestern ist. Die waren schon immer ganz gut. Nie top, top, top NFL, aber immer ganz oben mit dabei. Und dann eben jetzt die Offense, die ja einfach Wahnsinn ist. Ja. Ja, machen Sie, was immer Sie machen, Sie machen es gut.
Das stimmt. Kurz hier für alle Statistiker da draußen. Jonathan Taylor hatte schon mal in seinem zweiten NFL-Jahr die 1800-Yard-Grenze tatsächlich geknackt. Ist auch kein Neuland für ihn.
Ja, auch kein Neuland. Aber ich glaube, sein zweites Jahr war auch dominant. Das war
ja, da hat er tatsächlich über 2000 Total Yards dann.
Wo er in aller Munde war als ein Top Running Back, wenn nicht der Beste der Liga. Ich erinnere mich, dass er da echt toll war.
Gut, dann lass uns mal weitergehen. Cowboys gegen Broncos. Ja, sah am Anfang gar nicht so, ne, durch Bo Nix, glaubt der zweite Pass, direkt ein Pick. Da dachte man, oh, das könnte unterhaltsam werden. Es war zumindest unterhaltsam, aber es war auch doch recht deutlich. Bei den Cowboys, glaube ich, können wir immer wieder über das gleiche Thema reden. Die Defense, die ist einfach nicht playoff-würdig. Muss Jerry Jones vielleicht doch zur Trade-Deadline nochmal tätig werden. Und bei den Broncos muss man sich die positive Frage stellen, ob sich die Broncos doch zu einem echten Contender entwickeln dieses Jahr.
6-2 im Moment. Ja. Ich fand ja spektakulär den Alex Singleton in der Defense, die Nummer 49. God dang it, ist das ein tasmanischer Teufel da draußen. Der ist ja überall gewesen. Das war echt beeindruckend, dass die waren echt zickig, die Broncos. Du hast also gesehen, das war echt eine Schlacht. Ich fand, das Spiel war unterhaltsam. Ich fand, die Broncos haben echt hart gespielt. Also besonders in der Defense fand ich sie sehr, sehr knuffig in ihrer Art und Weise. Das ist eben manchmal, ich finde, selbst in der NFL kannst du manchmal Unterschiede sehen. Und das ist eine Mannschaft, die war auf einer Mission. Die wollten sich nicht von einer texanischen Dallas Cowboy Mannschaft schlagen lassen. Nicht im Mile High Stadium. War, glaube ich, in Denver, im Mile High Stadium. Das war natürlich auch ein Vorteil für sie. Und ich glaube, Bo Nix sowieso ist ja der Mann jetzt für sie. Habe ich ja schon vorletzte Woche gesagt, dass der, haben sie ihren Mann gefunden. J.K. Dobbins ist eine Maschine, hat auch wieder über 100 Yards Rushing gehabt. Die sind gut. Ich finde, aber Denver, wussten wir doch aber, dass die ganz gut sind Anfang der Saison. Haben dann so ein bisschen geschwächelt. Aber ich glaube, Potenzial haben wir doch schon vom Anfang an gesagt, dass sie eine gute Mannschaft haben. Dallas ist eine One-Way-Street. Ja, Defense ist eben nicht wirklich gut. Da fehlt eben einfach der Pass-Rusher und jemand, der wieder 0 Sacks. Ja, das ist ein Thema, wo mir dann jetzt schon, krieg ich schon wieder Sodbrennen.
Tut weh, ja? Tut weh. Ja, wenn wir auf die Defense nochmal eingehen, ich finde es immer bezeichnend, in der NFL gibt es es, bei uns gibt es diese Statistiken immer nicht, aber ich finde es ganz stark zu wissen oder gleich herauszufinden, wie viele, also nicht die Solo-Tackles, sondern die Gang-Tackles eine Mannschaft hat. Und wenn du da eben mal über 70 hast, dann weißt du, dass diese Defense die huntet. Die suchen den, die haben die Nase zum Ball und dann musst du immer aufpassen, wo du das Ding hinwirfst, dann kommen die und swarmen zum Ball und dann schlägt es ein. Und das ist so eine Zahl, die ich jetzt als Offense-Coordinator immer ganz interessant finde, weil ich weiß, wie deine Defense auch tickt, wie die aufgestellt sind. Wenn das viele Solo-Tackles sind, dann weißt du auch, da sind viele gute Akteure drin, aber die verlassen sich aufeinander und da findest du dann schnell mal eine Lücke, wo du sagst, oh, der ist ihm jetzt durchgerutscht. Und wenn aber sowas, wenn du mal über 70 Tackles hast, die Mannschaft macht, dann weißt du, die laufen zum Ball und da ist es für die Wide Receiver auch schwierig, ne? Denn bald wenig Yards after Catch, ne? Da ist sofort einer da, der hält dich und dann kommen die anderen angelaufen. Das macht Denver jetzt gerade wirklich gut. Die sind da wirklich gut seit ein paar Spielen. Und ja, wir haben am Anfang ja gesagt, Denver haben wir mit auf der Rechnung. Die Broncos haben eine große Chance. Da wird sich mein Sohn Dominik freuen. Der ist ein eingefleischter Broncos-Fan zu allen Zeiten, auch zu den weniger guten. Der ist da wieder hoch auf. Ne? Der schickt dann immer WhatsApps mit irgendwelchen komischen Kommentaren zu den Broncos.
Na, ja, du, wenn du so eine statistischen Werte ranziehst, du hast auch 12 Pass-Deflections. Mhm. Also die Defensive Backs um Patrick Surtain herum bei den Broncos sind legit. Also du hast ja Patrick Surtain mit einer, aber du hast natürlich auch einen Jonathan, hier, wie heißt da, der Cooper oder der McMillan mit 2 Pass-Deflections. Insgesamt sind es dann 12 Pass-Deflections. Wenn du schaust, Dallas mit 2 Pass-Deflections in der Defense. Ja, du hast eben auch QB-Hits. Ja. QB-Hits auf Dak Prescott, 8. Das heißt, sie waren wahnsinnig aktiv vorne und haben viel Pressure ausgeübt, während ja die QB-Hits von der Defense von Dallas 2, QB-Hits auf Bo Nix. Alles statistischer Kram, aber 12 Pass-Deflections in einem Spiel mit 70 Gang Tackles, also Tackles, die mit mehreren Personen, ist natürlich schon beeindruckend, klar.
Alright, nächstes Spiel. Die Bears gegen die Ravens. Für die Bears war es eine Chance, sich tatsächlich, sage ich jetzt mal, im Rennen der Playoff-Kandidaten so ein bisschen zu festigen. Für die Ravens war es gefühlt die letzte Chance, um die Saison noch zu retten. Ist ihnen gelungen. Ich fand auch am Ende durchaus souverän. Also das Ergebnis war sowieso, ne, 14 Punkte Vorsprung ist immer, finde ich, in der NFL schon ein deutliches Ergebnis. Aber auch, wie sie offensiv, aber vor allen Dingen defensiv gespielt haben, fand ich, haben die Ravens doch einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht zu dem, was wir bisher in der Saison gesehen haben. Wie habt ihr das Spiel erlebt?
Na, die Bears sind natürlich auch in dem Moment auch ein dankbarer Gegner gewesen. Ja, also die hatten einen guten Lauf, die Bears, aber sie sind immer noch, ich mag ja die Bears sehr, aber sie sind immer noch so ein bisschen, schwimmen so dazwischen. Man ist sich noch nicht so ganz sicher, ist Fleisch oder Fisch. Man weiß immer, ich habe mal heute einen guten Tag erwischt und einen schlechten. Und dann kommt ein Tyler Huntley um die Ecke und der ist sicherlich ein talentierter Quarterback, wieder so ein Elite-Quarterback. Ist für mich wie Tyrod Taylor, Joe Flacco. Das sind so diese Tyler Huntley, das sind diese Leute, die du immer mal wieder hörst. Aber es ist natürlich für eine Bears-Mannschaft wahnsinnig frustrierend, wenn du da deinen First-Round-Draft-Pick hast, Caleb Williams, die Zukunft. Im Gegensatz zu den Ravens spielst du mit deiner Zukunft auf der Quarterback-Position. Und dann hast du eben so eine frustrierende Niederlage. Das ist natürlich schon ärgerlich. Und wenn du schaust, sind sie ja das ganze Spiel hinterher gerannt. Baltimore hat dann eine echte 16-6 im dritten Quarter. Dann, wie gesagt, das ist ja auch dann auch so ein bisschen chancenlos, so ein bisschen. Ja, du hast nicht wirklich eine Chance gehabt, bist eigentlich immer hinterhergerannt und das ist dann frustrierend. Aber ich fand nochmal, ich habe erzählt, dass der Caleb Williams schon ein, zwei Mal da aufblitzen lassen hat, warum er so gut ist und warum er diesen Paycheck kriegt, den er kriegt bei Chicago. Swift gut kontrolliert von Baltimore, das war ja mal eine Sache, die viel gescholtene Defense hat ihn auf 45 Yards bei 11 Carries gehalten, ist okay. Weil wir wissen, Swift hat gut gespielt die letzten Wochen. Martin, du hast es erwähnt letzte Woche, dass der Junge echt Gas gegeben hat. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Also ja, es ist frustrierend und ich finde es aber gut für die Ravens, dass sie sich sozusagen da ein bisschen mehr Luft erkauft haben jetzt. Weil vor der Saison mit der gesunder Mannschaft war allen klar, dass Bears ist ein Must-Have-Win. Ist ein Must-Win in der Saison. Das jetzt zu schaffen in der Situation, in der sie sind, ist okay. Kann man mitnehmen.
Ist wichtig, war wichtig für die Ravens, der Sieg. Ich hatte mir jetzt von den Bears auch ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Und ich hatte sogar auf die Bears getippt, weil ich dachte, die Ravens sind durch. Also das kriegen die nicht mehr hin. Ich bin verwundert, also es ist wieder mal, ne, der Fachmann staunt, der Laie staunt, Fachmann wundert sich, dass du doch das schaffst, nach so einer Serie die Mannschaft wieder so hinzukriegen, so stabil zu kriegen und auch von den großen Namen und es dann einfach mit den Spielern zu schaffen, dass die da eine ja, ich sage jetzt mal, eine Gemeinschaft bilden, die das Spiel, ich weiß auch nicht, wie weit die da runter sind mit dem Spielsystem, kann ich nicht sagen, aber es scheint so, als wären sie am Leben. Und würden sich jetzt stabilisieren, also wie so ein Schiff, das getaumelt hat und jetzt so langsam wieder auf Kurs kommt. Und wenn sie dann für die Bears gefährlich sind, also wenn sie dann gegen die Bears gewinnen, dann muss ich sagen, dann sind die Bears eben noch nicht so weit. Und vielleicht sind sie die Zukunft, vielleicht müssen sie aufbauen. Und gut, sie haben jetzt 4-3. Mit 4-3 gehörst du natürlich nicht zu den Playoff-Kandidaten. Und wenn du da rein willst, ja gut, aber vielleicht ist ihr Plan zu sagen, in 2 Jahren sind wir da drin. Deswegen haben wir den Quarterback, deswegen haben wir da investiert und wir bauen das auf. Das kann alles möglich sein, wissen wir nicht. Für mich war das ein enttäuschendes Spiel von den Bears. Ich hatte mir da wesentlich mehr erwartet, muss ich sagen. Und ich finde es umso schöner für die Ravens und auch für die Fans von den Ravens, dass die jetzt hier nicht aufgeben, sondern dass die sagen, hey, wir sind da noch dran und es ist ein Lebenszeichen. Playoffs wird eine harte Nummer jetzt, ne, für die Ravens.
Ja, das auf jeden Fall. Ich fand das Spiel, ich fand erstmal gut, dass sie zum zweiten Mal in Folge dass sie wirklich auf Derrick Henry gesetzt haben. Ja, zum zweiten Mal Folge über 20 Carries. Dann mach doch das, was funktioniert. Ja, versuch nicht. Es war wichtig, dass Huntley spielt. Ich verstehe nicht, warum sie den nicht vorher schon. Cooper Rush war leider kompletter Fehlgriff und Huntley hat ja schon öfter in Baltimore gezeigt, dass er da durchaus abliefern kann. Für die Defense war, glaube ich, diese Interception, die dann kurz vor der Bears Endzone, ne, die war natürlich mal, diese Defense brauchte mal wieder ein Play, ja. Seit Wochen ist die geschunden und gescholten und auch einfach nicht gut, muss man auch ehrlich sagen. Ja. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Jungs da so ein bisschen dann noch dieses Spiel entschieden haben. Ich glaube, tatsächlich ist Baltimore, also mit einer Niederlage hätte ich gesagt, die Saison ist vorbei, trotz des kommenden Spiels, die kommenden Wochen. Aber ich finde gerade jetzt, ja, wenn du siehst, okay, jetzt kommen drei Auswärtsspiele, aber wir sind in Miami, in Minnesota, in Cleveland. Dann spielst du gegen die Jets und gegen die Bengals. Das sind, wenn wir ehrlich sind, alles fünf Spiele, die die Baltimore Ravens normalerweise ganz klar gewinnen müssen. Da gibt's überhaupt keinen Zweifel dran. Und ich glaube, dass wenn Lamar wieder am Start ist, dann können sie das auch. Und auf einmal ist dann dieser sechste, siebte Platz für den Playoff. Also ich würde die tatsächlich noch nicht abschreiben. Also dafür ist auch Harbaugh einfach, finde ich, als Coach viel zu gut, viel zu erfahren, als dass der nicht nochmal irgendwie wieder was aus der Kiste zaubert. Ich kann mich noch erinnern, als plötzlich Lamar gespielt hat, weil es mit Flacco nicht ging. Und dann war ja auch plötzlich ein ganz anderes Team zu sehen. Ja, auch letztes Jahr, die Defense war ja furchtbar in der ersten Saisonhälfte. Dann wurde ein bisschen adjusted und auf einmal war die Defense wieder das, was man vorher gesehen hat. Also das finde auch, dass er einfach ein richtig guter Coach ist, was man wahrscheinlich bei ihm zumindest in den Medien viel zu selten erwähnt.
Ja, na, sie sind ja auch schon wieder an seinem Hintern und wollen ihn, da fing er schon wieder die ersten Kritiker an. Die Medien sind brutal im Moment, wenn doch im College-Bereich kurz überall. Aber du hast einen wichtigen Punkt genannt und das habe ich nämlich auch nicht verstanden. Cooper Rush ist ja von der, ich kenne ihn ja noch aus Dallas-Zeiten, der Quarterback, der da gespielt hat, die letzten Wochen. Tyler Huntley ist vom Ansatz her einem Lamar Jackson sehr ähnlich. Ich fand auch damals in den letzten Jahren, wo er sich Jackson verletzt hatte, hatte Huntley eben auch, da war für die Offense, musstest du nicht so viel adjusten. Ein Cooper Rush ist ein Pocket-Passer, ist jemand, der die Spielzüge nicht gut verlängern kann, in Relation zu den anderen beiden, wie Huntley und Jackson. Und das habe ich nicht verstanden, weil du siehst ja sofort, dass ein Huntley, also in dem Moment, wo der spielt, wirkt er optisch auch sehr nah an einem Lamar Jackson. Ist nicht ein Lamar Jackson vom Talentlevel, aber der kann Dinge, die eben auch Lamar Jackson macht, die kann er auch mimicken. Ein Cooper Rush kann das nicht. Der ist ein anderer Typ Quarterback. Und ich fand, das hat man so klar gesehen in diesem Spiel, dass das eben Tyler Huntley in diesem Offensive-Spiel der Ravens viel besser tat als ein Cooper Rush. Und dass diese Erkenntnis einen Stolle machen muss, der nicht in der NFL ist und nicht ein John Harbaugh, ist für mich zum Beispiel auch ein Problem, dass das einfach, das weiß man doch.
Danke dir.
Bin ich
bald. Ja, ist tatsächlich, mein Sohn ist ein großer Ravens-Fan und er konnte generell diesen Move, dass sie Cooper Rush überhaupt verpflichten, dass Tyler Huntley irgendwie mal natürlich mal sagt, ich will mal irgendwo raus in die weite Welt und gucken, ob ich es noch zum Starter bringe, ist ja völlig natürlich. Aber er meinte auch, da gibt es doch genug Quarterbacks, die einem Lamar ähnlicher sind. Was willst du denn mit so einem Weißbrot, der sich nicht bewegen kann?
Also, du hast eben ein sehr uniques Offense-System in Baltimore, was nicht bekannt dafür ist, besonders schwierig zu sein, aber es ist eben an, und Martin, du bist ein Offense-Coach, das System ist eben doch an den Lamar Jackson angepasst. Das ist einerseits gut, wenn der Quarterback gesund bleibt, andererseits natürlich auch ein Fluch, wenn du den verlierst, weil du musst nach meinem Empfinden dann schon jemanden finden, der so ein bisschen so ist wie dieser Quarterback. Und das wurde in diesem Fall eben da nicht gemacht und jemand angeheuert, der nicht so ist, oder?
Da tust du dich leichter. Meine Frage ist eher, wenn Tyler Huntley jetzt noch ein paar Mal performt, wie schwer hat es Lamar Jackson wieder reinzukommen?
Ja, die Situation hatten wir aber schon in der Vergangenheit, dass der Huntley sehr, sehr gut war und auch sehr gut abgeliefert hat. Und dann war er schnell und Number 8 wieder back.
Ja, und die Frage würde ich mir als Trainer dann schon stellen, ne? Weil du hast eine Mannschaft, die jetzt hinter dem Quarterback steht, die spielt für den Quarterback. Und also ohne jetzt dem Lamar Jackson seine Leistungen irgendwie kleinreden zu wollen, das sind meiner Meinung nach momentan von den Fähigkeiten her des Werfens der beste Quarterback in der Liga. Aber wenn du jetzt den Quarterback hast, der dir da jetzt aus dieser Situation heraushilft und vielleicht am Ende dann 6-5 steht und Lamar Jackson wieder gesund ist, welche Entscheidung triffst du dann? Also sagst du dann, hey, jetzt kommt wieder Lamar Jackson dran? Oder? Also ich finde, das ist eine toughe Nummer und die Diskussion möchte ich im Trainerstab gar nicht mitführen müssen. Die ist brutal. Und dann hast du einen Owner dabei und die Medien noch hinten dran. Und, boah, das ist, oh, Ich möchte es machen. Ich wünsche dem Tyler, dass er jetzt dann 6-5 steht, dass das alles läuft für die Ravens. Wünsche ich ihm, aber wenn dann Lamar Jackson wieder gesund ist, diese Diskussion und diese Entscheidung, die möchte ich nicht selber treffen müssen.
Wenn du überlegst, Huntley ist auch erst in seiner 6. Saison in der NFL, kam von Utah University. Ich fand den eigentlich immer ganz gut. Ich habe gerade noch mal reingeschaut, diese Interception in der Red Zone war, also beim Coming Out, Chicago raus, das war schon Crucial Play. Crucial Play und ich glaube auch, dass es Balsam auf der Seele war, der Defense von Baltimore. Also Stolle, da gebe ich dir absolut recht. Das war natürlich schon noch ein Score-Setup.
Ich glaube tatsächlich, um mal kurz zu Lamar zu kommen, ich glaube eher, dass es eine Luxussituation ist. Ne? Ich glaube, wenn du einen Backup hast, der so sich in dieser Offense wohlfühlt und wo auch die Mannschaft drumherum sich automatisch wohler fühlt, ich glaube, das gibt dir eher die Möglichkeit als Coach zu sagen, ich glaube nicht, dass die Diskussion kommt, wer wird der Starter sein, aber eher die Diskussion, na, setzen wir noch eine Woche aus. Dass er wirklich fit ist. Naja, dass man wirklich sagt, wie oft, ne? Purdy hatten wir erst vor ein paar Wochen, der kam viel zu früh zurück. Ja. Ja, aber wenn du weißt, dein Backup kann das und du spielst dann hoffentlich auch in der Woche einen Gegner, aber du sagst, der liebt uns, dann glaube ich, kannst du dir auch diesen Luxus, hoffentlich, auch wenn deine Bilanz nicht danach aussieht, aber dann gönnst du dir vielleicht eher diesen Luxus zu sagen, ey Lamar, lass einfach noch ein paar Tage sein und dann kommst du aber zurück und bist so frisch und fresh und alles wird goldig dann.
Du sicherlich auch, hängt ganz stark von den beiden Persönlichkeiten ab, ne? Wenn jetzt natürlich aber der Tyler Huntley Blut leckt und sagt, hey, ich will jetzt und sich nicht mit der Rolle, die bestimmt vorher besprochen wurde, pass auf, du bist unser Backup, wenn was passiert, bist du derjenige. Aber wenn er dann irgendwann in der Rolle aufgeht und sagt, hey Leute, ich habe euch mehr Spiele gewonnen als der Lamar jetzt, warum soll ich zurücktreten? Das ist ja immer so eine Frage und dann hast du echt eine taffe Diskussion in so einem Coaching Room. Und wie schon gesagt, dann kommen die Medien, dann kommt der Owner, dann kommt die Marketingabteilung und sagt, ja, wir brauchen aber, wir wollen aber. Und dann sitzt du Stunden da und redest über eine Person, die, ja, wo du einfach nicht weißt, wie du sagst, das ist ein Luxusproblem, aber trotzdem wird es die Diskussion geben.
Ja, soweit ich weiß, sucht Chua noch einen Quarterback. Dann geht Lamar halt nach Tirol.
Was soll's denn? Immer Lamar. Sag mal von der Portokasse.
Okay.
Ja, nee, aber das ist natürlich auch alles sehr, auch viel diktiert über die Verträge und was kostet der Spieler, die Franchise. Und du hast natürlich, wie du sagst, der Owner hat im Endeffekt auch ein Investment geleistet. Das muss man dann auch dann zurückholen, dieses Investment. Deswegen wird ein Lamar immer über einen Huntley starten. Das ist nun mal so, ja. Wenn nicht dann im letzten Jahr oder die können dann, der Vertrag ist auflösbar oder so. Ansonsten ist ein Investment da. Er war ja auf Tour, Lamar, und hat keine Angebote bekommen von irgendwo. Von daher wird der Agent von Lamar Jackson auch drauf, ganz doll darauf achten, dass der seine Spielzeit kriegt und
ja, klar,
dass man die Reihenfolge doch sicherlich einhält.
Der Agent von Lamar Jackson ist übrigens Lamar Jackson.
Genau, seine Mama.
Mama hilft ein bisschen.
Mama Jackson, ja. Aber in Huntley zum Beispiel, ja, 186 hat Passing, 17 von 22, keine Interception. Und dann nochmal 8 Läufe für 53 Yard, Average 6,6 Yards. Da würde jeder andere Quarterback sagen, hey, war ein guter Tag in the Office. Ja, jetzt ein bisschen mehr Passing Yards, aber sie waren ja sehr lauflastig in dem Spiel mit Derrick Henry auch. Und ich gebe dir recht, es war auch eins dieser Spiele, wo Derrick Henry eben auch wieder ultra wichtig war an der Goal-Line zum Beispiel. Da hat er einen Touchdown gebounced, da ist er in den Haufen rein, bounced raus und dann hast du mal seine Athletik gesehen und da war er wieder so der Alte und da hat man gesehen, wie wichtig der Mann ist für diese Mannschaft, gerade in den Money Downs. Also ja, das war ihr Spiel.
Ein Spiel haben wir noch. Texans gegen 49ers. Ja, und da habe ich so die Frage gestellt, kommen die einen ins Rollen und die anderen geht den anderen die Puste aus. Houston jetzt 3 der letzten 4 gewonnen, San Francisco 2 der letzten 3 verloren. Die Verletzungsliste kennen wir ja alle. Die vorzulesen würde hier den Rahmen sprengen. Aber seid ihr der Meinung, ist Houston wieder ein Playoff-Team und ist San Francisco, trotz des immer noch sehr positiven Records, sind die eher am Stolpern?
Naja, du, Entschuldigung, Martin, aber grätsche da mal rein, aber in McCaffrey, wenn das Rushing 48 Yards ist, ein Grund dafür sind natürlich auch die Texans, die gut gespielt haben in der Defense. Du kannst nicht mit 48 Yards Rushing, 8 Carries für 25 Yards für einen McCaffrey, kannst du nicht die, selbst die Texans nicht schlagen, die ja für mich schon ich habe die auch kritisiert im Angriff. Also der Angriff ist bei denen für mich ein, ich habe ja schon vor Wochen gesagt, dass ich das aussah wie die drei Stooges, die da rumrennen in der Offensive Line, die ineinander rannten, die haben ein Pulling Play, wo beide Guards, also das ist, das siehst du im Junior High School Football und dann auch nicht nur an den Tagen, wo die Sonne schön scheint. Also das ist jetzt ganz, ganz selten und na du, das ist schon bedenklich gewesen, wenn du so arbeitest, aber das war in dem Spiel jetzt schon ein bisschen besser. CJ Stroud, über 300 Yard Passing, muss man ihm lassen. 30 von 39, stark gespielt, wirklich stark gespielt, muss man ehrlich sagen. Und dann 157 Yards Rushing auf dem Feld, über 300 Yards Passing. Da waren die 49ers. Ich glaube, die sind auf dem letzten Loch, die 49ers. Das ist jetzt brechen, die müssen aufpassen. Ja, die müssen aufpassen. Aber Houston hat eben gemerkt, die sind angeschlagen. Und ich hatte das Gefühl, dass die das, wie ein Haifisch, Blut gerochen und dann ging's los. Und da ist ja auch der Ryans, der Head Coach, der ist ja auch der ehemalige Linebacker, der, ich glaube, der hat ja auch seine Mannschaft gut vorbereitet. Und ja, dann ging's ab.
Vollgas. Also für mich war CJ Stroud auch ein möglicher Kandidat für heute, für den heutigen König. Aber ich habe mir dann überlegt, das Spiel war wirklich Not gegen Elend. Und da haben zwei Teams gespielt, die einfach wirklich strugglen. Und ich hab mich noch so gefreut über die 49ers, dass da all die Backups absteppen und dass das vom Shanahan eine Riesenleistung ist, dass er die da so aufrechterhält. Und dann ist dann tatsächlich die Frage, wie oft kann ein McCaffrey so ein Spiel wie die Woche vorher, wie oft kann das abliefern? Und wenn ich jetzt sehe, 8 Carries, 25 Yards, dann muss ich sagen, nee, kann er nicht oft abliefern. Da war sicherlich unglaublich viel Leidenschaft mit dabei, aber heute sage ich, viel zu instabil für den Playoff-Kandidaten. Viel zu, also du weißt nicht, was du kriegst nächste Woche. Also, ne, wir machen wieder unser Tippspiel und ich sitze dann davor und denke mir, 49ers, ja gut, was, ne, das, dieses Mal war ich mir sicher, die 49ers gewinnen das. Das war ich mir sicher. Jetzt haben sie Oberwasser, sie arbeiten gut, McCaffrey ist high motivated und dann laufen die Titans seinen Grund und Boden und 25 Yards, sage ich nur, ne? 25 Yards, da ist nicht viel da und da ist nicht viel passiert und auch vom Scheme her war sehr einfallslos. Vielleicht wussten sie auch wirklich nicht mehr, sich zu helfen. Kann auch sein, ich weiß es nicht.
Ja,
nicht unbedingt der Tag der 49ers.
Viel Pressure auch auf Mac Jones und sind sie ein bisschen entzaubert worden. Aber nochmal, ich fand die Defense sehr aggressiv von den Texans, aber sind die eigentlich immer und die haben eben richtig Gas gegeben und ja, waren dann eben zwar zwei Sacks nur, aber das waren schon wichtige Sachen und Mac Jones so ein bisschen zurechtgerückt. Aber der ist eben um ihn herum, es ist ja auch fast nichts mehr da. Ja. Also, ja, du hast eben Jennings mit 45 Yards, 4 Catches, Kendrick Byrne mit 44, also das war ein sehr, ich sag mal sehr gerne, es war ein Zähneziehen, da den Ball zu bewegen. Und das.
Willst du denn als Brock Purdy da wirklich auch rein jetzt? Oder sagst du lieber, oh, es tut noch weh?
Ey, Business-Entscheidung, ne?
Das ist eine Business-Entscheidung, ne? Ich glaube, es zieht noch. Weiß nicht so.
Ja, wir haben ja vor einer Woche gesagt, er muss aufpassen, dass ihm die Fälle nicht wegschwimmen, weil Mac Jones so toll spielt und alles gut läuft. Ja. Da sieht man mal, wie schnelllebig die NFL jetzt in diesem Jahr ist. Ja. Ist schon irgendwie crazy. Du kannst auch, ich würde jetzt niemals wetten in der NFL. Also das ist ja Wahnsinn. Also ihr da draußen verballert euer Geld nicht. Du kannst nicht projizieren, was da draußen passiert. Dann seid ihr wahnsinnig. Aber es ist eben in San Francisco schon, tut mir ein bisschen leid, weil die Franchise ist mir sympathisch und ich mag das alles, was da drumherum ist und das ist jetzt echt traurig. Aber leider ein roter Faden, der sich seit Jahren durch die Bay in San Francisco zieht, wa?
Ja, wirklich so, ja.
Gut, dann gehen wir, mal schauen wir schon mal voraus auf die nächste Woche. Auf das ich wahrscheinlich, also ich erwarte ein weiteres episches Battle. Chiefs gegen Bills. Das ist irgendwie jedes Jahr immer ein absolutes Highlight.
Absolut, ja.
Ja, auf was können wir uns freuen?
Nächste Woche.
Einen geilen McCombs, der ein gutes Spiel machen wird, der seine Klasse zeigen wird. Eine Verteidigung, die aggressiv gegen die Bills spielen wird und eine ganz souveräne Bills-Offense und eine strukturierte Bills-Defense, die eiskalt dann am Ende das Spiel gewinnen wird.
Eieiei.
Ja, bin mir nicht so sicher, aber...
Sicher bin ich mir auch nicht, aber ich würde in die Richtung tendieren.
Interessant so ist für mich, weil wir ja gerade über die Ravens gesprochen haben, die spielen die Dolphins Thursday Night, glaube ich. Und das wird interessant zu sehen, können die dran anschließen. Es ist wieder eine dankbare Aufgabe. Da kommt wieder eine dankbare Aufgabe.
Für beide.
Für beide könnten das. Tua,
dankbare
für mich, Aufgabe. Der hat ja eine Hüftverletzung, bin ich sicher, wie es mit dem aussieht. Aber hat er ja überstanden anscheinend. Aber beide Mannschaften, für beide eigentlich okay. Da kommt ein angeschlagenes Team. Und beide, einer ist 2-6, einer 2-5. Wie du sagst, Stolle, ganz wichtige Zeit. Wenn noch was gehen soll in Baltimore, müssen sie sich einer unter absolutem Stress stehenden Miami-Mannschaft, wo echt nur Chaos herrscht, müssen sich entledigen. Ja, ist nicht leicht. Ist, glaube ich, in Miami, im Hard Rock Stadium. Ansonsten Vikings-Lions interessant für mich. Ja, also da ist ein bisschen ruhiger geworden die letzten Wochen um die Lions rum, die jetzt 5-2 sind. Aber ist zu Hause bei den Lions. Die Lions sind ungeschlagen zu Hause dieses Jahr. Ja, also das ist kein easy walk in the park für die Vikings. Aber wenn da noch irgendwas gehen soll, dann müssen sie da in irgendeiner Form probieren abzuliefern. Ja, ansonsten Patriots, Falcons. Ich hoffe, die Patriots nehmen das jetzt nicht zu leicht. Die müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht in die Falle treten. Weil nochmal, die Falcons sind auf dem Papier eine gute Mannschaft. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die jetzt wirklich Bijan Robinson die in die Gänge kriegen und ob die jetzt endlich mal anfangen, richtig Football zu spielen und ihre Stärken ausspielen. Aber die Patriots wirken als das kompaktere Team, besser gecoachte Team. Mhm. Aber ich suche jetzt einfach interessante Matchups.
Du möchtest gerne im Chiefs-Bills-Matchup ausweichen. Das ist schon klar.
Na, das hast du ja schon alles gesagt, was gesagt werden muss. Ich glaube, das ist das Highlight dieses Wochenendes. Und alles andere ist für mich nicht so interessant. Commanders gegen Seahawks ist für mich ein Seahawks-Spiel. Cowboys, Cardinals, das sind alles so Dinge, die, das ist wirklich die Chiefs, Bills ist so, weil es so ein Klassiker ist.
Mhm. Ja.
Ja, das stimmt. Irgendwo höre ich hier laut Musik im Hintergrund.
Ja, das ist
bei mir. Fängt jetzt 17:30 Uhr, da fängt jetzt Zumba an.
Der Zumba-Kurs, wo Martin eigentlich hin muss, aber.
Ja, wo ich eigentlich hin muss, aber ich habe extra für den Podcast, habe ich den Zumba-Kurs jetzt sausen lassen.
Da haben wir, Johannes hier nicht arbeiten. Da ist jetzt Daniel Jensen gerade nebenan. Deswegen musst du, Stolle, jetzt.
Lustig.
Ja, dann fehlt uns noch zum Abschluss wie immer der Playoff Eliminator. Nur einmal kurz, damit ihr wisst, wer raus ist. Die Dolphins sind raus, die Browns, die Saints, die Titans, die Jets, die Bengals und die Raiders. So, was habt ihr denn da am Start, wo ihr sagt, ich glaube, das war's. Zug abgefahren.
Wer will denn? Also ich, auch wenn der Schuhan da jetzt eine tolle Rede für die Falcons gehalten hat, tolle Mannschaft auf dem Papier, aber die kriegen es irgendwie nicht zusammen. Ich schwanke, und das ist für mich brutal, 49ers oder Falcons, bin mir nicht so sicher, aber ich würde jetzt heute mal die Falcons rausnehmen. Ich glaube nicht, dass sie es noch schaffen.
Schuhan, wie sieht es bei dir aus?
Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich gehe gerade die Records durch und mein Gefühl und so. Und das, wen haben wir denn schon alles raus? Du hast sie ja genannt.
Sollst du den nochmal nennen?
Nee, brauchst du nicht. Ich habe ja für die Zuhörer vielleicht nochmal kurz nennst.
Genau, sind die Dolphins, die Browns, die Saints, Titans, Jets, wenig überraschend wahrscheinlich, die Bengals und die Raiders. Jetzt haben wir die Falcons hier mit den
Ravens. Wir haben darüber gesprochen, die Ravens eventuell rauszunehmen, ne? Dass die es nicht mehr schaffen. Das ist schon echt irre, wie schnell das in der Liga geht. Ne?
Ja.
Ich glaube, dass die Panthers, obwohl sie 4-4 sind, die für mich, leben die über ihre Verhältnisse. Und ich glaube, so die letzte Woche hat es ja auch gezeigt, das war eine sehr frustrierende Niederlage. Und ich glaube, dass die Panthers eben entzaubert sind und ja. Sie spielen besser, als wir alle gedacht haben, aber ich glaube, für die Playoffs geht ihnen die Luft aus. Ich würde die Panthers draufpacken.
Ja, kann ich beides nachvollziehen. Ich würde die Giants dazu packen. Ich bin mir sicher, die sind das erste Mal in dieser Runde genannt worden, aber gerade jetzt, das Spiel war halt, ich glaube, das ist so, das ist das, was du kriegst, wenn du so ein junges Team hast, ne? Dann hast du einfach auch mal Tage, bei denen nicht viel zusammengeht, und wenn dann aber von Thunder und Lightning, Thunder auch noch einfach mal Saison aus, das nimmt dir halt nicht nur einen guten Spieler, sondern halt auch einfach, der hat ja auch so eine wahnsinnige Aura und Energie gehabt, der Typ, ne? Das ist einfach ein crazy Dude.
Ja,
aber ich bin immer davon ausgegangen, im Skettebo fällt irgendwann einfach nach einem Hit gegen seinen Schädel einfach oben auf dem Feld und steht nie wieder auf. Dass es so kommt, das ist echt traurig, und das nimmt denen, glaube ich, auch ganz viel von dieser Aura, die sie jetzt gerade haben. Deswegen glaube ich, die Giants, die jetzt ich glaube 2-6 sind, also die sind jetzt kein Playoff-Team, aber alles, was da vielleicht noch an Hoffnung war, glaube ich, geht dann jetzt dahin.
Alle haben gehofft. Ne?
Kann man, ja, da machen wir uns nichts vor. Das ist ein harter Blow gewesen für die Giants und für den Quarterback Jackson Dart. Ja, so seine Mimik war ja, der musste ja sozusagen getröstet werden, weil sind ja wie siamesische Zwillinge da aufgetreten als die beiden Rookies, und das tut weh. Ob der Franchise, weil Scatterboo ist schon ein Special Player. Ja, aber die sind eben, er ist eben da ruinös umgegangen mit seinem Talent, und da muss man aufpassen. Das ist eben aber das war auch ein freaky Accident. Das war nichts, was man vorhersehen kann. Ja, ist leider das Spiel. Passiert manchmal.
So sieht's aus. Ja, dann sind wir hier durch. Dann sind wir hier. Heute aber schnell, okay. Kannst du ja doch noch tanzen gehen, Martin.
Aber da sind die schon am Anfang, das macht keinen Sinn mehr. Ne? Da ist immer so ein Schild, nicht während dem laufenden Kurs eintreten. Und dann,
das verstehe ich.
Da sind die Sumba-Trainer ganz streng.
Ja, sind die streng.
Meine Frau sagt mir immer, ich muss los, ich komme zu spät. Ja, ja. Da musst du sich
aber auch schlimm ist es bei Yogis.
Kenn ich nicht.
Die Yogis, die sind da ganz strange. Ne? Also die wollen da... Die wollen da niemanden drin. Da steht es wirklich draußen. Ne? Also da haben sie wirklich so ein Schild bei uns gemacht und dann nicht den laufenden Kurs eintreten. Okay. Ja, bleibe ich halt eben draußen, ne? Was soll ich machen?
Gut. Dann wir legen jetzt auf und machen danach noch unseren eigenen Zumba-Kurs.
Da gehst du aufs Laufband eine Stunde und dann ist alles gut. 10.000 Schritte, pro Tag, Baby.
Ja, du solltest erstmal nach den Kindern gucken, was die so treiben.
Ja, ja.
Da ist jetzt die Tapete angemalt oder so.
Versuche ja mal zu riechen, ob hier irgendwas anbrennt, aber.
Alles andere ist wieder reparierbar.
Genau, aber sie sind wohl okay. Aber meine Tochter kam zweimal rein und wollte mitmachen, aber.
Ja, dann euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch beiden auch vielen Dank. Und dann nächste Woche habt ihr dann wieder Daniel, und ich glaube, übernächste Woche bin ich dann schon wieder.
Ja, aber so ohne mich, ne? Ich bin nicht dabei. Für mich geht's jetzt ans College.
Sehr schön.
Ja.
Dann lernst du noch was.
Ja, jedes Jahr. Jedes Jahr ein neues.
Bring mal ein T-Shirt mit. Okay.
Ja. Und dann kommst du zurück, so war es schon immer, und bist hochmotiviert, wartest auf die 60 Spieler, die du hast, oder 100, 105 sind's, und dann merkst du, okay, das läuft hier anders. Ne? Oh, der hat Schicht, ja klar. Jetzt war nicht da.
Und trotzdem gewinnst du back-to-back das Jugendländerturnier. Good job, Martin.
Good job. Danke, danke schön, Juan. Danke schön.
Und Coach Randy, good job.
Yes. Yeah.
Come on, Stolle, kollektives.
What a ride.
Hey, ich weiß es zu schätzen. Ich weiß, wie schwer das ist, das Ding zu gewinnen. Obwohl ich schon mal gewonnen habe. Ja, nur mal so in die Runde geworfen.
Ja. Ah, und nicht back-to-back, siehst du?
Nee,
müssen wir jetzt auch irgendwie eine Voraussage machen für das Nationalmannschaftsspiel am Dienstag? Morgen, ja, morgen.
Heute, wenn es rauskommt. Heute.
Heute, ja, also Spiel um Platz 3, ne?
Heute Spiel um Platz 3?
Gegen Italien,
Okay.
Müssen sich zusammenreißen. Must win. Ich glaube, das ist wichtig auch fürs Ranking in der Zukunft. Das ist ja, wir spielen ja nicht nur hier und jetzt, sondern du spielst ja auch um die IFAF-Rankings, und das ist wichtig für die Paarungen in der Zukunft, wen du spielen musst, etc. Also ich hoffe, die Jungs verstehen um die Wichtigkeit dieses Spiels.
Mhm. Ja.
Und das Finale macht Österreich den Sack zu.
Österreich hat sehr, sehr stark gespielt. Österreich ist sicherlich höchst motiviert, das Ding noch nach Hause zu bringen. So wie ich meine Jungs aus Österreich kenne, werden die hochmotiviert sein. Coach Sommer macht einen klasse Job, muss man ganz ehrlich sagen. Und da kann man nicht mehr als Respekt zollen. Das war eine tolle Leistung. Und der Trick ist jetzt natürlich, das war wie ein Endspiel für alle Beteiligten. Ja, nee. Ja, der Trick ist, sich jetzt aufzuraffen, und das werden die Coaches machen müssen. Aber mit Max Sommer haben sie da jemanden, der das sicherlich hinkriegt. Das ist ja, der Trick ist jetzt, dass sie sich zurücklehnen und sagen, wir haben jetzt so das, worauf wir ein Jahr oder länger hingearbeitet haben, jetzt erreicht. Der Trick ist jetzt natürlich, dass im Anführungsstrichen langweilige Finnland jetzt noch aus dem Weg zu räumen, um den Titel hochzuhalten. Aber der ist ja fast untergegangen, der Titel, bei diesem aufgebauten Spiel. Genau. Und das wird der Trick sein. Aber die Finnen haben eine ganz enge Kiste gehabt gegen Italien.
Finnland ist immer noch Rekordhalter, ne? Die haben die meisten EMs gewonnen, ne?
Ja. Und die Finnland sind auch sicherlich die Mannschaft, die kam, nicht wusste, dass das jetzt was Besonderes ist und einfach nur gewonnen hat. Die sind so ein Team, deswegen sind die gefährlich. Weil die wissen ja nicht, was für ein Ballyhoop hier war im deutschsprachigen Raum. Die sind nur gekommen, um die EM zu spielen. Und das macht sie gefährlich, weil Finnland ist immer gut.
Ja, immer.
Na dann, lassen wir uns nächste Woche, können wir ja kurz nochmal Revue passieren lassen. Schauen wir mal, wie es ausgegangen ist.
So. Genau.
Das war auf jeden Fall eine gute Werbung. Beide Spiele.
Jetzt soll Österreich das Ding schon holen. Das haben sie sich verdient. Machen als Nation seit Jahren klasse. Sind seit 7 Jahren Europameister, oder 7-mal hintereinander Europameister in der Jugend. Das musst du erst mal machen. Also wo sind denn alle anderen bitte? Hallo. Ja, wieder diese Meme mit dem Stock, ja. Oh, der Rest Football Europa und jemand piekt und sagt, hey, do something. Aber ja, wenn niemand was macht, wird Österreich eben weiterhin dominieren in Europa. Und das machen sie im Moment.
Gut.
Gut.
Jo.
Dann weiß die Community Bescheid. Und dann sehen wir uns alle wieder schon. Wir sehen uns ja schon wieder in gefühlt 24 Stunden. Na toll.
Na toll.
Dann können wir uns dann über die nächste große College-Trainer-Entlassung das Maul zerreißen. Ja, und allen anderen, habt eine gute Woche, eine schöne Woche und viel Spaß nächste Woche wieder mit Daniel.
Jawohl.
Peace.
Alles klar.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.